Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Heute wieder mit einer Halbzeit und zu Gast ist Mario Rieker, Kommentator, Field Reporter, Podcaster und wahrscheinlich noch vieles mehr, was er uns gleich noch erzählen und erklären wird. In der Halbzeit laden wir immer Personen ein, die irgendwas mit Fußball zu tun haben und sprechen dann genau eine Halbzeit lang über das Thema. Mario, schon mal Vorwarnung, es wird nachher die Pfeife, die Trillerpfeife wird abpfeifen, dann haben wir die Verlängerung und jetzt darfst du gerne dich einmal vorstellen, wer du bist, woher du kommst und wie du zu dem gekommen bist, was du so machst.
Also, können wir später noch. danke für die Einladung. Ich versuche eine Kurzform, das hast du ja schon viel gesagt. Also ich bin Mario Rieker, 36, stolzer Papa eines bald 7-jährigen Sohnes. Immer auf der Suche nach zufriedenen und schönen Momenten in meinem Leben. Das fällt mal leichter, mal schwerer angesichts von guten und schlechten Tagen und dem, was sonst noch so auf der Welt passiert. Und wenn ich das ausklammere, dann mache ich, wie du schon richtig sagst, Späßchen bei hauptsächlich Fußballspielen, ab und zu auch American Football, versuche dort da die Übertragungen bei einem Streaming-Dienstanbieter den Leuten so informativ und spannend wie möglich zu gestalten.
Wunderbar, dann schon mal schön, dass du da bist. Jonas, schön, dass du da bist.
Hallo.
Amen. Mario, wir haben eine einzige Rubrik in der Halbzeit und das ist die Rubrik, dass es keine dummen Fragen gibt, aber welche ist es denn bei dir, die dir immer wieder mal gestellt wird?
Hast du irgendeinen Gutschein oder so für mich?
Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Und hast du, oder?
Jetzt müssen wir die Hälfte vom Fragenkonzept umstellen, scheiße.
Ja, da hat sich jetzt vieles drauf aufgebaut. Mario, wie bist du denn grundsätzlich zu Fußball gekommen? Also als kleiner Bub, nehme ich mal an.
Ja, als kleiner Bub, über meinen Opa, ganz klar, der sehr sportbegeistert war, mit dem ich die ersten Spiele gesehen habe, mit dem ich im Garten gekickt habe, mit dem ich aber auch ganz viel Leichtathletik, Olympische Sommerspiele, kann ich mich erinnern. Was war das? 96? Atalanta?
Ja, Atlanta, so. Ja. Atalanta, ja. Das kommen wir später auch noch dazu.
Ja, genau. Oh Gott. ja, dann selber auch gekickt, mit 13 den Schiri-Schein gemacht und neben dem Selbstkicken, was teilweise ausbaufähig war, würde ich mal sagen, noch an der Pfeife unterwegs gewesen, da dann auch zwischenzeitlich höherklassig, auch als Schiedsrichterassistent, aber dann auch ganz viel über das Anschauen von Spielen. Also mir hat schon immer große Freude bereitet, in Stadien zu gehen, in verschiedenen Stadien zu gehen. Mich faszinieren Fans, Ultras, Fankultur aus verschiedenen Einflüssen anderer europäischer Länder, aber auch Südamerika. Ja, und das hat mich und das begeistert mich mit Abstrichen bis heute sehr. Und ich würde sagen, ja, darauf baut so dieses Leben auf, das eigentlich ohne Fußball nicht auskommt.
Das hört sich schon mal gut an. Du sagst mit Abstrichen, wie darf man das verstehen?
Naja, also ich glaube, man gewinnt durch seinen Beruf schon zu gewissen Dingen eine Distanz auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, nicht mehr alles so verklärt, wie es noch durch Kinderaugen war. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht mit Jonas dopple. Sehr gute Folge mit Jonas Friedrich, muss ich sagen. Und ja, zum Beispiel auch, keine Ahnung, ich merke das jetzt während der Europameisterschaft, ganz klar. Dass ich würde mal sagen, 2006 bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel war ich da auch noch voll Feuer und Flamme. Dann ist das so ein bisschen abgeklungen. Das hat jetzt irgendwie bei der Nationalmannschaft hauptsächlich auch was mit den Spielern, den handelnden Akteuren zu tun. Jetzt dreht sich das wieder so ein bisschen zum Positiven und vor allem aber auch dadurch, dass sich mein Sohn so wahnsinnig drüber freut, zum Beispiel, wenn Füllkrug ein Tor schießt. Also, der war sein Hero schon bei Werder und ich habe ihn mal mit zu einem Interview genommen, da hat er den kennengelernt und der ist so sehr kinderlieb, sehr guter Typ und immer, wenn der jetzt ein Tor schießt, freut sich mein Sohn voll und dann muss ich mich auch fast mitfreuen. Also das ist so, da ist jetzt das leicht Hämische, was teilweise zwischendurch da war, wenn sie ein Spiel verloren haben, das ist jetzt weg, weil jetzt bin ich wieder dabei und drücke die Daumen. Und ansonsten klar ist natürlich, hat man manchmal gerade zum Beispiel zum Saisonende, wenn, ich glaube, das kennen andere vielleicht aus ihrem Beruf auch, wenn was viel ist, wenn Stress da ist, der auch durch eine enge Taktung des Dienstplans gegeben ist, dann ist man manchmal ganz froh, dass es dann vorbei ist. Und jetzt nehmen wir heute an dem Tag auf, an dem der Spielplan rausgekommen ist, auch in der Serie A und in der Bundesliga. Und lustigerweise ist jetzt schon wieder die Vorfreude da. Also es kommt dann auch wieder ganz schnell wieder, aber es gibt halt Momente, wo man dann zwischendurch mal denkt, so, pff, also das wievielte Fußballspiel war das jetzt, bitteschön? Und das würde ich sagen, mit Abstrichen, das hat man als Kind nicht. Ne? Da hat man auch vielleicht ausgewählte Spiele, die man dann anguckt und dann fiebert man jedem entgegen. Das variiert jetzt natürlich, glaube ich, das hat was mit dem Beruf, aber auch mit dem Alter zu tun, denke ich mal.
Ja, und vor allem, wir sind ja alle ungefähr dasselbe Alter. Also wir sind gleicher Jahrgang, Jonas ist ein Tick älter. Da, wenn man dann zurückdenkt in diese Kinderaugen oder diese Zeit, da konnte man gar nicht genug vom Fußball kriegen. Aber man muss natürlich auch sagen, es gab natürlich auch viel weniger. Also du hast alles genommen, was du kriegen kannst. Und es war aber lange ja nicht so viel, wie du jetzt kriegen könntest heutzutage. Und dann nutzt sie das wahrscheinlich auch nicht so schnell ab. Könnte ich mir vorstellen.
Genau, ich glaube, jetzt muss man auch so selber ein bisschen für sich dann bestimmte Highlights auch wieder ausmachen, wo man ganz klar sagt, das gucke ich mir jetzt an und das gucke ich mir jetzt vielleicht nicht an. Oder das gucke ich mir erst, wenn ich es für den Beruf brauche, zum Beispiel danach irgendwie im Real Life an und sehe es aus einem Arbeitsaspekt raus. Es gab auch bestimmt eine Phase mal vor ein paar Jahren in meinem Leben, wo ich dann gedacht habe, ich müsste jedes Spiel, das ich jetzt auch angucke, irgendwie in diesen Ordner abheften, dass ich daraus dann auch was für mein Berufsleben mitnehme und dann trennst du es irgendwann nicht mehr. Und das gelingt mir jetzt inzwischen wieder besser.
Wir müssen noch einmal kurz zu deiner Schiedsrichterkarriere zurückkommen, weil ich habe gelesen, dass es da eine im Nachhinein legendäre Begegnung gab. Kannst du uns da was drüber erzählen?
Spielt die in Heidenheim?
Die spielt in Heidenheim, ja.
Ja. Ja, das ist ganz lustig. Ich war damals Assistent in der Oberliga. Das war zu dem Zeitpunkt, als noch nicht die Drittligareform war. Das heißt, die Oberliga Baden-Württemberg war damals in Baden-Württemberg, wo ich auch herkomme ursprünglich, die vierte Liga. Und das war so dann mit Abstand das höchste, wo ich sozusagen Spiele mit betreut habe. Und das war eine große Sache für mich. Da war ich dann Assistent von Robert Kamka, der ist jetzt auch oft noch in der Bundesliga unterwegs. Und der andere Assistent war sozusagen mein Mentor, der Frank Stettner, der war lange Obmann, jetzt auch noch aus der Schiedsrichtergruppe, wo ich war, Schiedsrichterbeobachter. Und das war für ihn sein letztes Spiel in der Oberliga sozusagen als Assistent. Aber es spielt in Heidenheim und es war tatsächlich das letzte Heimspiel von Frank Schmidt als aktiver Innenverteidiger gegen Villingen 08. Mhm. Bei Villingen 08 war im Übrigen Filip Čorčević Trainer an dem Tag. Die VfB-Fans unter euch werden sich erinnern, eventuell.
Christian Čorčević.
Christian Čorčević, genau. Ja, was habe ich gesagt? Filip Čorčević. Ja. Christian, genau.
Čorčević, ja, absolute Legende im VfB, klar. Ja.
Und damals stand in Heidenheim, das war damals noch der HSB Heidenheim, da stand wirklich nur dieser Kiosk und die Haupttribüne. Den Kiosk gibt es ja heute auch immer noch. Und nach dem Spiel sind wir im Schiri gespannt, mit dem Schiri-Betreuer noch was essen gewesen. Und dann ist Kollege Kamka irgendwann nach Hause aufgebrochen. Aber der Frank, also der andere Assistent, der kannte auch den Frank Schmidt ganz gut. Dann haben wir gesagt, komm, wir fahren nochmal zurück zum Stadion. Und am Stadion, am Kiosk, da war immer noch Betrieb. Die Spieler, also wirklich tatsächlich Oberliga, aber wie man sich's vorstellt, man kommt an, manche noch einfach die Stutzen an und so Zeug. Und der Tag wurde noch sehr lang, die Nacht wurde noch sehr lang. Und das Coole, Lustige ist, dass ich erst dann irgendwann ein paar Jahre später, viele Jahre später, dann mal in Heidenheim war, um ein Interview mit Frank Schmidt zu machen, dann hat er sich auch noch dran erinnert und es war sehr lustig, aber alles Weitere wäre off the record.
Ja, definitiv, darauf wollen wir gar nicht raus, aber allein die Geschichte ist ja schon absolut erzählenswert. Wenn wir jetzt mal so auf deine berufliche Geschichten kommen wir später noch so ein bisschen zu sprechen. Aber du hast auch einen Podcast, Serie Amore, hast du schon gesagt, in der es wenig überraschend um die Serie A geht. Und jetzt ist es, ich habe vorhin schon gesagt, wir sind gleiche Jahrgang und ich muss sagen, die Serie A ist so eine der Ligen, mit der ich so nie warm geworden bin. Und ich weiß nicht, und ich weiß aber, dass es viele von meinen Freunden früher auch ähnlich ging. Deshalb interessiert mich, warum das, also wie das bei dir dazu kam, dass es so, dass du dich damit beschäftigt hast.
Ja, ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite, also gleicher Jahrgang heißt natürlich hier volle Transparenz 88, ne? Also Mitte der 90er, was ich dann sozusagen das erste Mal Fußball geguckt habe. Ich weiß, mein erstes WM-Finale war das langweiligste überhaupt natürlich, ne? Brasilien gegen Italien. Aber ich war damals als kleiner Junge, das war mein erstes Finale, das ich gucken konnte, musste vorher Mittagsschlaf machen. Ich war für Italien, weil ich nicht genau wusste, was Brasilien ist zu dem Zeitpunkt. Und da ist auch lustig, ich habe mich, also es war 0-0 Elfmeterschießen, Baggio verschießt den entscheidenden und ich hatte, erst letztens habe ich das mal nachgeguckt, ich hatte irgendeine komische Erinnerung, da war doch was mit dem Torwart und dem Pfosten und der hat doch den Pfosten gekürzt und das war tatsächlich dann Peruzzi, der irgendwann in der Verlängerung, als der Ball gegen den Pfosten geht, ich habe das in YouTube-Highlights jetzt nochmal gesehen, das ist tatsächlich mit reingeschnitten, wie er dann den Pfosten küsst. Und das beantwortet deine Frage aber noch nicht, aber natürlich erst später dann irgendwie so Euro-Goals kamen, also da so diese Zeit, ne, also werde also der richtige Ronaldo,
richtig.
Gabriel Batistuta, so die ganzen Parma, wenn du da irgendwie noch Thuram im Parma-Trikot, das war auf jeden Fall eine Liga, an die ich sozusagen so ein bisschen romantisierte Kindheitserinnerungen hatte. Und dann würde ich aber sagen, ist es so wie bei dir gewesen. Es war ganz lange 0,0 auf meinem Radar. Und dann bin ich 2016 von Sky zu The Zone gegangen und habe dort als Redakteur, als leitender Producer unter anderem Länderspiele, die Ligue 1 in Frankreich, aber auch die Serie A sozusagen unter meine Fittiche bekommen und habe die redaktionell betreut. Dann hatte ich irgendwann das Glück, dass bei einem Länderspiel ein Kommentator nicht gekommen ist und ich dort einspringen durfte und da meine ersten Schritte gemacht habe. Und dann habe ich ab und an halt sozusagen mich in meinen eigenen Ligen eingeteilt. Und irgendwann stand ich vor der Frage, weil das hat man als Kommentator auch immer wieder, oder ich denke, das gibt es auch in anderen Berufsfeldern, wenn man bei einem Thema ein bisschen drin ist, dann ist es besser, sich damit weiter zu beschäftigen, weil ab und an dann sozusagen auch ein Teil der Vorbereitung oder der Arbeit sich effektiver gestaltet, weil man sich eben dann auf die gleichen Teams vorbereitet. Und dann stand ich vor der Frage, will ich jetzt am Wochenende En Avant gegen Reims machen oder mache ich doch lieber Udinese Calcio gegen Empoli?
Siehst du, in meinen Ohren kommt es aufs Gleiche raus, aber.
Und dann habe ich mich so auch wieder auf den zweiten Blick sozusagen in die Liga verliebt. Weiß nicht, noch dann. Und es war tatsächlich, als ich angefangen habe zu kommentieren, hat noch Francesco Totti gespielt. Ich habe dann das Abschiedsspiel von Totti auch kommentiert, sein letztes Spiel bei der Roma. Und ja, es war 2016, 2017, 2018. Das waren schon auch die Jahre, wo die 10 Jahre davor, wo ich verstehe, dass man mit der Liga nicht warm geworden ist, weil da wurde teilweise auch wirklich schlechter Fußball gespielt. Jetzt muss ich sagen, gib mir die Entwicklung recht. Und die 5-Jahres-Wertung.
Ein Kommentator kam einfach nicht? Also normal kommt der Schiedsrichter nicht.
Also das war wirklich Herbst 2016 muss das gewesen sein. Also das war auch sehr nah nach Senderstart. Und das war ein Abend, an dem wir 10 European Qualifier-Spiele alle auf Deutsch übertragen haben. Mhm. Also wirklich, da war alles dabei. Und da gab es wohl einen Kommunikationsfehler. Und zu dem Zeitpunkt, als das dann festgestellt wurde, und ich in diese Kommentatorenbox reingelaufen bin, lief bereits die erste Nationalhymne. Und
wer hat gespielt? War
Slowenien oder Slowakei? Oh Gott. Robert Mack, Slowakei. Hm. Robert Mack, Slowakei, ja? Hm. Ja, Slowakei.
Faktencheck kommt später.
Ja, genau. Genau, weil das war einer der zwei Spieler, die ich kannte.
Bei, gut.
Ja.
Aber warte mal, Slowakei war es dann wahrscheinlich nicht, weil da hat doch damals bestimmt Hamšík gespielt und den hättest du wahrscheinlich dann auch gekannt.
Genau, das war der andere.
Ah, dann war es Slowakei. Ja. Ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass der Slowake ist. Robert Mack hätte ich jetzt nicht, aber.
Ja gut, ich bringe mich in Teufelsküche, aber
das war Slowakei. Okay, er ist auf jeden Fall
ich habe jetzt sportlich. Sozusagen auch keine Notizen von dem Spiel, die ich mir hatte aufheben können, wo ich sage, so das war mein erstes Spiel hier, diese Vorbereitung habe ich gemacht, sondern es war ein ganz lieber Kollege von mir, Max Kross, ist dann irgendwann in der 10. Minute neben mich reingekommen. Das war das erste und einzige Mal bislang in meinem Leben, dass ich einen Kommentatorenassistenten hatte, der mir angefangen hat, so Zettel reinzureichen mit irgendwelchen random Facts von Wikipedia.
Das ist Robert Mack, weiß ich, das weiß ich, das weiß ich.
Es war auf jeden Fall sehr viel Mut zur Lücke. Aber ehrlicherweise finde ich das eh auch manchmal ganz gut, wenn die Kommentatoren nicht zu viel reden. Ich versuche mir das auch zu Herzen zu nehmen, auch jetzt, auch wenn man sich viel vorbereitet hat. Weil der Trick ist tatsächlich, wenn man sich ganz extrem gut vorbereitet hat, hat man gerade zum Beispiel als junger Kommentator, hatte ich am Anfang noch, dann willst du alles loswerden.
Ja.
Und dann redest du über den dritten Ersatztorwart, weil du da gefunden hast, dass der Cousin beim Gegner Torwarttrainer ist.
Sollen jetzt bitte auch alle wissen jetzt.
Ja, genau. Das habe ich rausgefunden, jetzt müsst ihr das wissen. Und dann sitzen wahrscheinlich Leute auf der Couch und denken so, Bro, was ist los, Mann? Ich will das Spiel gucken.
Also es ist weithin bekannt, nicht nur in meinem Umfeld, sondern eigentlich auch ziemlich weit drüber raus, dass ich sehr gut Portugiesisch kann. Also ich kann die Aussprache sehr gut. Ich
gelogen.
Bin sehr firm, fließend.
Gelogen.
Alles stimmt. Wie machst du das bei Namen italienischer Natur? Also wenn du Serie A kommentierst, gibt es ja sicherlich auch die ein oder andere Stolperfalle.
Jein, ich finde bei italienischen Namen gar nicht mal so sehr. Also ich bin manchmal verwundert, ob der Aussprache einiger Namen manchmal, weil das so logisch sind. Also es gibt ja auch tatsächlich Wörter, die wir im Deutschen benutzen, wo man sich das dann ableiten kann. Also bei Cappuccino ist ja zum Beispiel schon alles drin, wo du wissen müsstest, in welcher Konstellation welche Worte du wie aussprichst.
Ah, du meinst so von...
Welche Buchstaben, ja. Also auf einen C vor einem A ist ein K.
Latte Macchiato...
Ja, genau, ja, ja.
Ja, aber also gibt's da was zum Nachschlagen oder weiß man dann bei manchen dann einfach irgendwann auch so, dass da vielleicht so einen kleinen Twist gibt im Namen, den man jetzt vom Lesen jetzt nicht direkt wüsste? Oder ist es so Learning by Doing?
Es gibt schon diverse Seiten, auch inoffizielle Seiten, auf denen man dann nachschauen kann, wo Landessprachler oder MuttersprachlerInnen die Namen einsprechen. Also bei der Bundesliga und der zweiten Bundesliga gibt es in einem Tool der DFL tatsächlich die Spieler, die ihren eigenen Namen selbst aussprechen. Wobei auch das tatsächlich, es gibt ja auch Spieler, die ihren eigenen Namen falsch aussprechen.
Kevin Shade.
Ja, oder also ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass Kolasinac sagt, er heißt Kolasinac, obwohl auf dem S dieses Ding drauf ist, was eigentlich daraus ein Sch macht, wo es eigentlich Kolasinac sein müsste, aber... Whatever, so, ne? Ich mache dann so, wie es er für richtig hält. Ja. Und ich hatte tatsächlich jetzt erst bei der Europameisterschaft einen erhellenden Moment, und zwar beim albanischen Kapitän, der in der Schweiz geboren ist und den ich jahrelang Bera Cimciti ausgesprochen habe. Und dann stand jetzt während der Europameisterschaft auf seinem Rücken der Name, der sonst in der Mitte nur mit einem S geschrieben ist, auf einmal mit einem S und einem H. Und dann hat ein Hörer unseres Podcasts, der auch sich für die Serie A interessiert, der albanische Wurzeln hat, mir geschrieben, dass das tatsächlich die albanische Schreibweise ist und er würde eigentlich Cimciti heißen.
Also der Kommentator hat definitiv Cimciti immer gesagt, weil ich dachte immer, welcher Cim ist in welcher City. Ja. Also der hat definitiv Cimciti gesagt. Aber
genau, und es gab einen Kommentatorenkollegen, der hat während des Spiels hin und her gewechselt und das hat mich irre gemacht.
Also du meinst, also nicht von einem aufs andere und dann nur noch das, sondern
Nee, der hatte einmal Gym City und dann hat er wieder Gym City. Und ich saß zu Hause und denk so, sag mal, bin ich jetzt doof oder was passiert hier gerade?
Den wir doch mal einen Zettel reinlegen können. Ja.
Naja.
Spannend.
Aber ja, im Endeffekt, ich glaube, da zu dieser Namensthematik lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal die Folge mit Jonas. Der hat da darüber auch gesprochen. Also ich glaube, es ist wichtig und richtig, wenn der Zuschauer, die Zuschauerin weiß, wer gemeint ist und man es nicht komplett verkompliziert. Also einen französischen Namen werde ich auch nie perfekt französisch aussprechen. Ich kann mir die Mühe geben. Ich finde, das gehört so ein bisschen auch meine eigene Anspruchshaltung, dass man das versucht, richtig zu machen, aber dass das dann klingt wie bei einer Muttersprachlerin, beim Muttersprachler, das ist ja, glaube ich, so weit kommt keiner.
Ich glaube, da muss man auch nur einmal Premier League im Originalkommentar hören, da ist ja auch, also, da muss man sich, glaube ich, danach gar keine Sorge machen.
Nee, das stimmt.
Das ist eine sehr deutsche Sache, glaube ich, also es gibt wirklich, in anderen Ländern wird es, also gerade so, dass du noch ungefähr weißt, wer gemeint ist, aber es ist ihm voll komplett egal, wie der Name heißt. Das finde ich mir dann auch wieder too much, weil das finde ich schon auch was mit irgendwie Respekt zu tun hat, aber vielleicht, ja, das ist halt, jeder legt da irgendwie auf was anderes bisschen mehr Wert.
Sascha hat es ja in der Anmoderation noch schon gesagt, du bist nicht nur Kommentator, sondern auch Field-Reporter. So, ne, wie man es kennt, vorm Spiel, nach dem Spiel, die Interviews einsammeln. Wie bereitest du dich da so auf die Gesprächspartner vor, die du, oder machst du dir vorher einen Plan, wen könnte man vorm Spiel abfangen oder stellen die Vereine vor und nach dem Spiel Leute bereit, die vors Mikro müssen? Wie läuft, nimm uns da mal ein bisschen mit, wie das so abläuft.
Also vorm Spiel sind es klassischerweise die zwei Trainer immer, je nachdem wie viel Zeit man hat. Auch mal vielleicht noch der sportliche Verantwortliche oder sogar der Geschäftsführer, wenn es dann ein Thema gibt, das auch vielleicht vom Spielgeschehen an dem Tag selbst irgendwie darüber hinausgeht. Kann mich erinnern, bei Stuttgart gab es mal, als ich das letzte Mal da war, einen großen Twist zwischen Fans und Verantwortlichen oder Clubführung. Und Gott, da kriege ich selber schon wieder, wenn ich jetzt an VfB und die Strukturen, dann denke ich schon wieder Schmutz im Kopf. Also das wird dann tatsächlich redaktionsintern aufbereitet, vorbereitet und dann bei den Clubs abgefragt. Da ist es auch bei den Trainerinterviews meist so, dass ich mir schon eine Struktur an Fragen überlege. Gerade die Einstiegsfrage überlege ich mir meist vorher. Und dann ist mir aber persönlich ganz, ganz wichtig, und je weniger Fragen ich mir dann fürs darauffolgende Verlauf des Gesprächs aufschreibe, desto leichter fällt es mir, dem Gegenüber wirklich zuzuhören und auch Bezug zu nehmen auf was er gesagt hat, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als dann auf einmal zu hören, das habe ich ja gerade schon gesagt. Also das passiert dir ganz schnell, wenn du deine nächste Frage schon im Kopf hast und dann stellst du die und hast darüber hinaus vergessen, ihm zuzuhören und das ist vielleicht gerade genau die Antwort schon gekommen, die du mit der nächsten Frage abfragen würdest. Und das wird dann für das nach dem Spiel noch viel wichtiger. Also während des Spiels mache ich mir auch mit dem Leiter der Sendung, der Leiterin der Sendung, Gedanken darüber, welche Spieler könnten jetzt wichtig sein. Im Zweifel der 3 Tore geschossen hat. Und dann fragt man das bei den PressesprecherInnen der Vereine ab. Idealerweise kommen dann die 2 Spieler, die man sich wünscht, plus der Trainer. Es ist mir aber auch schon passiert, dass ich Spieler X und Spieler Y angefragt habe. Und dann sehe ich schon aus dem Augenwinkel, dass Spieler C und Spieler F kommt. Die erste Antwort ist dann eh auch oft die gleiche. Da könnte ich auch fragen, was hast du gefrühstückt? Und dann kommt bei manchen Spielern, naja, erste Halbzeit war man einfach zu passiv und dann, wenn das Gegentor passiert. Also da und da tatsächlich, finde ich, wird auch ein gutes Interview draus. Das ist, finde ich, nach Spielen extrem schwer, ein richtig gutes Interview zu führen. Das kann ich auch total verstehen, dass da manche Spieler dann auch am Anfang sich erstmal in Floskeln retten, weil da gerade so viel Adrenalin abfällt. Das sind da teilweise ganz junge Menschen mit dabei. Und auch für mich ist es ja dann eine Live-Situation. Deswegen ist am besten, finde ich, ohne einen zu festen Plan in so ein Interview zu gehen, sondern ich schreibe mir während dem Spiel die ganzen wichtigen Sachen mit. So ein bisschen wie wenn ich es als Kommentator mache, dass ich das danach irgendwo abgespeichert habe, die Szene interessiert mich und dann ist es, finde ich, immer eine gute Frage, ist eine, die mich wirklich selber interessiert. Also wenn ich das wirklich wissen will von ihm, dann, und das spüren die dann auch. Wenn ich es selber wirklich wissen will und wenn es was mit Fußball zu tun hat. Und wenn ich selber in dem Moment es schaffe, eine gewisse Empathie an den Tag zu legen, auch bei einem, der es irgendwie gerade, ich war an dem Tag da, als Darmstadt abgestiegen ist und so, ne? Also ich muss den dann da in dem Moment nicht mehr fragen, warum hat es heute wieder nicht geklappt, ne? So.
Ja, das stimmt. Ja, das ist spannend, gerade so der Einstieg mit den Phrasen, das geht einem als Zuschauendem ja häufig so, ja okay, da hättest du jetzt A, B, C, D, E, F hinstellen können, die hätten irgendwie alles Gleiche gesagt, aber es ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, gerade in der heutigen Welt, wo alles direkt auf Social Media auch ist, wenn man mal einen raushaut oder sowas, ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Selbstschutz für die Spieler, dass dann eben nicht in der Emotion, man hat noch irgendwie viel Adrenalin nach dem Spiel, gerade vom Platz runter, nicht einfach irgendwie unreflektiert anfängt, da Sachen rauszuhauen. Nimmst du das auch so wahr, dass das auch so ein bisschen Selbstschutz ist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das eine bedingt das andere. Also das, die sind natürlich auch, werden alle geschult. Und ich bin aber auch nicht derjenige, der auf Biegen und Brechen so eine Frage stellt, wo ich den Gegenüber provoziere. Also vielleicht bringe ich mal Familienverhältnisse durcheinander, aber das ist dann wieder eine andere Sache. Aber es ist, was tatsächlich oft passiert inzwischen, ist, dass Mannschaften geschlossen, bevor sie zu den Interviews gehen, mit dem Trainer sich kurz in der Kabine versammeln. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es manchen Trainern ganz wichtig ist, da der Mannschaft auch erstmal nochmal ein paar Worte zum Spiel mitzugeben und auch ihnen darüber hinaus mitgibt, wie er das Spiel gesehen hat und wie er, glaube ich, das für richtig halten würde, wie dieses Spiel auch jetzt in der Öffentlichkeit mit einem Sprachrohr der Mannschaft raustransportiert wird. Und ich glaube, aus dieser Warte kommen auch ganz viele dieser bestimmten Sprachsätze, wenn du dann auch zwei Spieler hast, die dann auf eine ähnliche Frage oder sogar auf zwei komplett unterschiedliche Fragen trotzdem in die gleiche Richtung zielen. Also, dass sie da geschult werden, ihnen auch Sachen mitgegeben werden, die Medienabteilungen darauf achten und natürlich auch darauf achten, keine Ahnung, wenn jetzt eine sich zwei Eigentore gefangen hat und dann noch mit Rot vom Platz gegangen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass sie den dort hinstellen fürs Interview relativ gering, auch wenn er natürlich eine spielentscheidende Rolle hatte, was ich aber auch voll verstehen kann, weil da will ich ja jetzt auch nicht eine einzelne Person irgendwie an Pranger heften. Gibt aber auch andere Beispiele, wo dann irgendwie trotzdem irgendwie der Torwart nach zwei Patzern kommt und ganz offen darüber spricht. Also ich glaube, da, so sehr man sich manchmal über die vermeintliche Banalität dieser Interviews ärgert, desto mehr freut man sich darüber, wenn irgendwie dann auch mal was dabei ist, was wirklich mal anders ist und es kann irgendwie anders und auch einen coolen taktischen Aspekt haben und deswegen irgendwie was Neues sein, ohne dass es deswegen dann irgendwie in der breiten Masse besprochen wird. Das reicht mir dann selber irgendwie für meinen so am Ende des Tages, boah, das waren heute ein paar schöne Interviews, aber davon ist es trotzdem keins irgendwie eine Bildschlagzeile. So what?
Werden Schiedsrichter sich da eigentlich auch angefragt?
Das ist tatsächlich auch sogar ein bisschen leichter geworden. Also ich kann mich, erinnert ihr euch vielleicht auch dran, ne? Wenn die dann frisch geduscht mit dem Dekra-Hemd in den Katakomben standen.
Und Peter Gagelmann.
und du vorher noch mit einer Brieftaube die Fragen nach Frankfurt schicken musstest. Und dann kamen die zurück und dann wollten eigentlich eh schon alle nach Hause. Inzwischen ist es so, dass man muss sie anfragen. Sie kommen häufiger, sie kommen auch schneller. Ihnen ist oft ganz wichtig zum Beispiel, dass sie sagen, ich will die Szene selber davor nochmal sehen. Aber da ist tatsächlich in der Kommunikationspolitik des DFBs und des Schiedsrichterwesens hat sich da auf jeden Fall was getan, würde ich sagen, ja, doch.
Manche wollen vielleicht auch einfach nur wissen, zuerst, was Manuel Gräfe dazu getwittert hat und dann, dass man da einfach auch.
Damit man auf der sicheren Seite ist, dann
auch. Ist auch eine Art Selbstschutz.
Aber es kommt ja dann auch doch mal vor, dass Leute echt einen raushauen, so Rudi Völler bei Waldi Hartmann oder die berühmte Eistonne von Mertesacker. Merkst du das schon, wenn so jemand auf dich zukommt und du denkst dir, boah, der hat aber, da kommt jetzt bestimmt was, weil der ist schon so aufgepumpt, so sauer, dass da was geht?
Ja, schon. Das ist das, was ich vorhin mal meinte mit der gewissen Empathielevel, das man, glaube ich, da haben muss irgendwie. Ich maße mir auch an, da zu sagen, dass ich tatsächlich auch durch meine Schiedsrichtertätigkeit so ein gewisses Gespür für Menschen, auch vor allem für Menschen im Umfeld von Fußballspielen mir angeeignet habe und dann damit, bislang ist es mir immer gelungen, damit sehr gut umzugehen. Also ich hatte jetzt irgendwie ein paar Mal, auch Christian Streich, ich kann mich daran erinnern, dass ich ihn in der letzten Saison hatte, das war das letzte Heimspiel auch von Nils Petersen, es war ein irgendwie super emotionaler Tag und er fand das Interview schon vorm Spiel, hatte ich ein Interview mit ihm und bei ihm ist es wirklich so, er kommt an und da macht er auch kein Hehl draus, er hat da keine Lust drauf. Er hat keine Lust auf Interviews, vor allem vor dem Spiel. Er ist auch gar nicht in der Welt. Also er ist einmal, habe ich ihn begrüßt, 2 Meter vor dem Standort, wo wir uns dann sozusagen vor die Kamera stellen, habe ich ihm Hallo gesagt und dann sind wir 2 Schritte hinter über die Kamera und dann guckt er mich an und sagt mir nochmal Hallo. Also da habe ich gemerkt, der ist da gerade irgendwo anders im Kopf. Und da ist es mir dann vor dem Spiel gelungen, weil hinter uns ist die Frauenmannschaft der Freiburger vorbeigelaufen und dann bin ich einfach irgendwie, da werden die gerade gefeiert, die waren im DFB-Pokalfinale, ist ja irgendwie, auch das ist irgendwie für den SC Freiburg wichtig und dann war er total überrascht, dass das Interview so nicht dieses, wie ist heute die Aufstellung, worum geht es, so, und dann hat er danach dem Interview gesagt, hat der Suarez jetzt mal ein anderes Interview, schön. Und nach dem Spiel war er wieder sehr angefasst, du darfst ihn nie fragen, warum er gerade angefasst ist, weil dann sagt er ist nicht angefasst. So, du musst ihn dann einfach lassen. Und da kam er dann an und sagte, da haben sie nämlich dann gewonnen. Und dann sagt er, habe sie Glück gebracht mit dem Interview heute. Also, dann, was? So, und ich glaube, da hätte man natürlich das reiten können im Sinne von, boah, Tränen in den Augen, wie emotional ist das? Aber das will der alles nicht. Und dann, ich kann das natürlich ausnutzen, damit ich dann diesen Boom-Moment bekomme. Aber dafür bin ich dann also das ist meine persönliche Überzeugung, wenn ich das so machen wollen würde, dann müsste ich für andere Medien arbeiten. Und das wollte ich noch nie und werde ich auch nie wollen.
Du hast mal so sinngemäß gesagt, wenn du gezwungen wirst, jede Woche ein Spiel in Saudi-Arabien zu kommentieren, dann würdest du wahrscheinlich aufhören. Mhm. Wie viel Spiele sind es denn mittlerweile geworden?
Zero.
Ah, sehr gut.
Zero.
Also steht weiterhin, dass du die Fantasieliga nie kommentieren würdest.
Nee. Hast du das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass die jetzt wieder auf dem absteigenden Ast ist. Geht dir das auch so? Dass das dieser Hype sehr schnell, sehr hoch und
ich weiß nicht, wie hoch der jemals war. Also ich glaube, da hat natürlich auch, ich meine, auch das läuft natürlich auch bei meinem Arbeitgeber, also natürlich über extern produziert, aber ich meine, auch in Frankreich, glaube ich, wurde das versucht zu pushen und also was man so hört, wird das nicht so von so vielen Leuten geguckt. Also ich glaube, wenn Ronaldo da 3 Tore macht und du machst das in den 9 Sekunden Insta-Reel, dann gucken das die Leute an. Aber 90 Minuten Saudi Pro League oder wie das heißt?
Schwierig.
Nee.
Ja, ich glaube nach wie vor, dass da so ein hinter der ganzen Kiste, wie die damals angefangen hat, dass da so eine größere, es wird jetzt ganz schlimm, dass so eine größere Idee von Saudi-Arabien dahinter steckt, auch so, wo sie jetzt überall Sponsoring angefangen haben, ist ja nicht nur Fußball und wie das alles so läuft und so. Ich glaube, dass da nach wie vor, dass das Ziel ein anderes ist und dass das mal so ein Testballon war, um mal zu gucken, wie.
Meinst du ein Greenwashing? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein. Ich, also das ja sowieso. Ich meinte auch, ich gehe davon aus, dass wir in vielleicht sogar schon in 10 Jahren, vielleicht ein bisschen später, auch möglicherweise saudi-arabische Mannschaften haben, die in der Champions League zum Beispiel mitspielen oder in einer Super League oder wie auch immer, dass das dann anfängt mit, ja, jetzt die spielen mal außer Konkurrenz mit oder so als Gastmannschaft und dann so weiter, weil die zahlen ja schon viel Geld und sponsern das alles. Wenn du jetzt bei der EM schaust, wenn du auf die Bandenwerbung schaust, das ist ja wenig Europäisches und das machen die auch nicht zum Spaß, also.
Ich glaube, die zwei Branchen, die noch Geld für Werbung haben, sind zum einen Sportwettenanbieter und Katar.
Und Engelbert Strauß.
Die haben die most random Werbung. Also ich habe jetzt im Schweizer Fernsehen geguckt, ich weiß nicht, ob die Werbung die gleiche ist, aber da sind die auf einmal irgendwie auf Mykonos oder weiß Gott was und machen so, und ich denke so, ja, weiß jetzt gar nicht, ob da so viel Engelbert Strauß. Aber das ist so ganz schnelle Schnitte und sind in 20 verschiedenen Szenerien und überall Engelbert Strauß, geil. Ja, möglich, also so, machen wir nicht umsonst. Jetzt wollen wir mal noch so ein bisschen auf dein eigenes Fantum kommen. Du hast uns, Vorgespräch war es ja nicht, aber kurz vor der Aufnahme schon hier deine Werder-Memorabilia so angeschnitten. Du bist ja Werder-Bremen-Fan oder warst, will ich dir natürlich nichts unterstellen. Das ist bei Kommentatoren immer ein bisschen schwieriger. Wobei mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so. Darf man?
Ach, ich finde das albern, die Diskussion tatsächlich. Wenn ich ein Spiel kommentiere zwischen Hertha und Schalke, dann habe ich irgendwie, dann schreiben bei Twitter 50 Leute, der ist heute Hertha-Fan, und die anderen 60 schreiben, boah, ist das ein Schalke-Fan? Das, ich glaube, die einzige Nicht-Objektivität, die stattfindet, ist die von den Leuten auf der Couch. Die, und das kann ich auch verstehen, und so geht es mir selber auch, wenn ich bei einer Mannschaft mitfiebere, natürlich da in einem Moment gefangen sind, in dem ihnen das alles sehr, sehr wichtig ist. Und das akzeptiere ich ja auch. Deswegen finde ich Fußball ja auch so schön, dass man sich da so reinsteigern kann. Ich frage mich manchmal, wenn sie sollen lieber das Spiel gucken, als zum Handy greifen und irgendeinen Kommentar ohne nachzudenken abzugeben. Aber dann mache ich jetzt nochmal irgendwie diesen Bogen zum Schiedsrichterwesen. Also natürlich habe ich auch als Schiedsrichter bestimmte Vereine gehabt, zu denen ich hingefahren bin und wusste, da ist es immer schwierig. Und in dem Moment, wo ich das Spiel anpfeife, spielt für mich Rot gegen Blau. Und das ist tatsächlich beim Fußball bei mir auch so. Ich bin viel zu sehr darauf bedacht, meinen eigenen Job gut zu machen und den fehlerfrei zu machen, als dass ich da die Zeit hätte, mich von persönlichen Vorzügen irgendwie ablenken zu lassen. Und ich habe jetzt noch nie ein Werder-Spiel kommentiert, ehrlicherweise. Ich war oft Field-Reporter. Kommentieren wollen würde ich es ehrlicherweise auch nicht, weil als Kommentator, und das hat Jonas auch so schön gesagt, im Übrigen musst du auch nicht komplett objektiv sein, sonst wäre es ja eine Sprecherrolle. Also wenn zum Beispiel der Schiri eine Entscheidung trifft, dann werde ich ja auch dafür bezahlt, dass ich jetzt sage, ob ich das richtig finde oder ob ich das falsch finde. Aber dadurch, dass man rausfinden kann, dass ich eine Sympathie zu Werder habe, würde ich mich angreifbar machen. Ich könnte 90 Minuten lang gegen Werder reden und trotzdem würden die Leute reinschreiben, warum kommentiert der scheiß Werder-Fan das Spiel. Aber ich habe zum Beispiel schon mal Spielzusammenfassungen von Werder gemacht. Mir wurde danach immer gesagt, auch von den Chefs, dass sie das Gefühl hatten, dass ich ein bisschen zu kritisch mit Werder bin.
Ja, weil du Jonas, bist Jonas Friedrich ja auch gesagt, dass man da so sich selber auch oft dabei ertappt und denkt so, ja, soll mir bloß keiner was
machen. Also die mehr, und ich glaube, ein ganz großer Teil dessen, was auch so an dieser Kritik hängt oder was ich auch zum Beispiel ab und an dann in Insta-DMs habe, wo dann irgendwie eine random Beleidigung kommt und dann schreibe ich zurück, danke fürs positive Feedback oder fürs konstruktive Feedback, und ganz oft wird sich dann am nächsten Tag dafür entschuldigt, weil die Leute in dem, die rechnen gar nicht damit, dass da ein Mensch auf der anderen Seite ist, die denken so, da ist ein Abfalleimer. Und ich hatte es eine Zeit lang zum Beispiel ganz krass bei Juve spielen. Juve hat jetzt jahrelang richtig schlechten Fußball gespielt. Och. Jetzt sitze ich da am Mikrofon und mein Job ist es zu sagen, dass sie schlechten Fußball spielen. Der Juve-Fan auf dem Sofa sieht vermutlich auch, dass der Fußball schlecht ist und ist davon angekotzt. Und dann bin ich da auch noch, der ihm die ganze Zeit sagt, dass es schlecht ist. Natürlich sagt er irgendwann, halt die Schnauze. Also ich kann es schon voll verstehen so. Aber genau, ja.
Warst du denn dann auch früher auf dem Stadion in Bremen? Also es war von dir dann schon ein Ritt nach Bremen?
Doch, ich bin sehr, sehr viel in Bremen im Stadion gewesen und auch sonst 2009, als Werder bis ins UEFA-Cup-Finale gekommen ist. Da war ich in der Champions-League-Vorrunde bei allen drei Auswärtsspielen und dann ist ja Werder als Dritter in den UEFA-Cup sozusagen abgestiegen und dann auch dort alle Auswärtsspiele mitgenommen. Das war 2009, Übergang Zivildienststudium und auch meine Schulnoten, 11., 12., 13. Klasse, ließen darauf schließen, dass ich auch öfter mal unter der Woche random, ohne es meiner Mutter zu sagen, zum Beispiel nach Turin gefahren bin und so. Also ich war sehr, sehr viel in Stadien und Fanblöcken dieser Welt unterwegs. Und genau das wollte ich vorhin auch noch sagen. Klar kann man sich davon Abstand gewinnen, aber also den Job, den ich mache, wie sollte ich den machen, wenn ich nicht als Kind und darüber hinaus mit einer großen Leidenschaft Fußball geguckt habe? Und das impliziert ja meistens, dass man dann auch leidenschaftlich irgendwie mal mit einem Verein mitfiebert. Das gilt bestimmt nicht für alle KollegInnen, aber für einen Großteil. Was willst du mir erzählen, dass du seit du 6 bist da sitzt und Spiele sachlich analysierst? Also irgendwo muss es doch herkommen.
Es gibt bestimmt Kommentatoren oder Kommentatorinnen, die das auch von sich behaupten würden. Gibt es bestimmt auch.
Ja, wie Jose Mourinho schon im Klemmbrett am Trainingsplatz. Bestimmt, klar. Und das hat auch seine Berechtigung. Bei mir ist es halt anders. Aber ich glaube, dass ich deswegen trotzdem gut in der Lage bin, da neutral zu bleiben. Ich weiß zum Beispiel, ich war hier gerade hinten. Nee, das war Schmied. Romano Schmied nach dem Spiel, das Werder verloren hat. Eine ziemlich sehr... sehr forsche Frage gestellt, da war ich sehr überrascht davon. Und weil es halt nicht gut war. Aber da habe ich deswegen sozusagen nicht aus Fansicht gesagt, so, heute verloren, doof gelaufen. Macht's nächste Woche besser, oder, Romano? Und habe mir auf die Schulter geklopft. So, das würde mich ja meinen Job nicht machen. So, ne?
Wo warst du denn am 27. September 2006?
September 2006.
Mhm. Es war vielleicht eins, kannst du mich gleich gern korrigieren, war vielleicht einer der größten Tage vom SV Werder Bremen, als man im zweiten Spieltag der Champions League den FC Barcelona empfangen hat. Würdest du dazu stimmen? Großer Tag für den SV Bremen?
Das war ein großer Tag, das habe ich irgendwo nach dem Fußballtraining im Fernsehen geschaut. Da war ich auf jeden Fall nicht im Stadion.
Das
war ich nicht im Stadion.
Ist jetzt ein kleiner Nachteil vielleicht für dich, aber wir würden gerne, oder ich würde gerne mit euch
beiden. Du würdest gerne. Ich habe im Vorbericht schon gesagt, dass ich es eine Frechheit finde.
Wir machen gerne mal einen Aufstellungsraten. Also 2006. 27. September 2006. Du kannst aussuchen, willst du Barcelona oder Bremen zuerst?
Wir fangen mit Werder an.
Fangen wir mit Werder an. So, jetzt dürft ihr euch gegenseitig hochbieten, was ihr glaubt, wie viel ihr schafft. Und
von einer Mannschaft.
Und der Gewinner, also wer mehr bietet, muss dann auch liefern. Wie viel würdest du sagen, kriegst du hin, Mario? Jonas darf dann überbieten, du darfst dann auch nochmal, wenn du willst. Also...
Sechs sollte man schon schaffen, glaube ich.
Sechs? Jonas, gehst du drüber?
Nee, ich schaffe nie im Leben sechs. Ich
würd's aber gern hören. Okay, dann schieß mal los, Mario. Wir reden ja von Startaufstellung, ja. Also.
Wiese?
Eins.
Mertesacker?
Zwei.
Prödel?
Nein.
Ah, dann hat Naldo daneben gespielt.
Richtig. 3.
Borowski.
Als linker Mann in der Raute, ja, 4.
Frings.
Rechter Mann in der Raute, 5.
Baumann.
Klar. Verlängerte Arm von Thomas Schaaf, 6. 7 sind schon. 6? Weiß gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sind's, ja.
Diego.
Der offensive Mann in der Raute. 7, stark.
Ah, wir gehen drüber hinweg. Ist ja Nachspielzeit. Almeida.
Im Kader, aber nicht eingewechselt.
Wo hat er dann mit Sanogo und Rosenberg gespielt?
Beide nicht. Beide auch nicht im Kader. Also es ist andere Zeit.
Stimmt, es kam später. Das war beim Real gegen Real, wo die getroffen haben. Dann müsste... Klose.
Klose, richtig.
Klose und Pizarro?
Hand. Noch keine Pizarro-Zeit.
Stimmt, das war der Zwischen.
Oder noch nicht wieder, oder das bin mir gar nicht sicher. Ich glaube noch nicht wieder.
Und jetzt ist die Frage tatsächlich, hat Petri Pasan?
Nein. Pasan Bank, ohne Einsatz. Ich würde sagen, es war jetzt kein Flügelflitzer, der links hinten dann gespielt hat.
Pierre Vaumet?
Bank, auch nicht reingekommen.
Puh. Kein Flügelflitzer.
Nee. Christian Schulz.
Christian Schulz. Und, warte mal, auf den...
Kommt mehr über die Defensive auf jeden Fall.
Das stimmt. Und hat...
Ja, rechts ist ja klar, rechts hinten. Kannst du nur eingeben. Mhm. Von 1999 stimmt. Bis 2018.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Der ewige Clemens Fritz. Fritz natürlich.
Ach so, Clemens Fritz natürlich. Oh, sorry, Clemens, unser neuer Chef. Ja, klar.
Gut, jetzt darfst du zum Abschluss noch aussuchen, magst du den Gegner Barcelona oder willst du das Papierkugel-Rückspiel und da nochmal Werder Bremen?
Dann das Papierkugel-Rückspiel.
Es ist 3 Jahre später, 7.5.2009, also 2,5 Jahre später, wenn man so will. Ich war überrascht von der Aufstellung, muss ich sagen. Hat sich dann schon was getan. Obwohl es nur 2,5 Jahre waren.
Also es ist auch auf jeden Fall Wiese.
Ist richtig.
Es ist auch Mertesacker.
Richtig.
Baumann ist auch mit dabei.
Richtig.
Diego ist mit dabei.
Richtig.
Jurica Franjes.
Nein, nicht mal Bank.
Nicht mal Bank, heavy. Warum stecke ich den zu dem Spiel? Pizarro und Almeida?
Pizarro ja, Almeida nein.
Kam aber rein, hat sich noch gelb geholt und war deswegen Finale gesperrt. Dann hat gestartet wahrscheinlich. Stark. Dann hat gestartet Rosenberg.
Kickernote 5, jupp. Ja. Ist übrigens stark. Rosenberg, Kickernote 5, Pizarro 1.
Wer fehlt dann noch? Klar, Clemens Fritz auch.
Zweite IV hast du noch nicht gesagt. Neben Merte.
Auch Naldo noch?
Knaldo.
Nee, Knaldo, ja. Und war links das eine schwindliche Zeit von Bönisch?
Richtig, stark. Der Wirbelwind.
So, wo fehlt noch eine Position?
Jetzt fehlt noch die linke Raute.
Borowski auch.
Nein?
Nee.
Nein, Borowski nicht mehr da. War, glaube ich, schon Bayern?
Ah, stimmt, das war das Bayern-Jahr, der war nur ein Jahr.
Wo wir ihn ablösefrei geholt haben und mit Gewinn verkauft.
Ja. Linke Raute fehlt noch.
Hat danach eine ganz gute Karriere gemacht. Weißt du es, Jonas?
Ich glaube.
Mesut Özil.
Ja.
Richtig.
Ja.
Ja.
Und das Spiel hat dann auch noch, ich weiß noch, pass auf, Schiedsrichter Frank de Plekere.
Richtig. Auch Note 5 vom Kicker.
Ja, weil da gab es dann die Situation, wo es irgendeine kleine Rudelbildung gab und Guy Demel Diego schubst und er geht hin und gibt beiden gelb, Diego auch im Finale gesperrt und deswegen dann Mesut Özil im Finale ohne Diego überfordert gegen Schachtja Donetsk in Istanbul verloren. Also, aber die 21 Tage dagegen HSV, die nimmt uns keiner.
Spielnote von Kicker 2,0, ich musste gerade nochmal nachschauen, Spielnote 2,0, klassische Kicker-Beschreibung, packendes Derby, spannungsgeladen mit spielerischen Höhepunkten. Und Schiedsrichter-Team Frank de Blekere, Belgier, viele Fehler benachteiligte erst Werder, nicht nur bei der ungerechtfertigten Verwarnung für Diego, ahndete Fouls von Olic an Mertesacker sowie Trochowskis an Fritz nicht. Später annullierte er aus unerfindlichen Gründen das Grafgard-Tor.
Ja,
es ist herrlich nüchtern, ja. Sehr sachlich, wunderbar. Mario, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Ich habe zu danken, das war ein großer Spaß auf den Abend jetzt hier, das hat mich erheitert.
Das ist so schön und natürlich am Schluss auch nochmal komplett abgeliefert, stark. Du kriegst auf jeden Fall ein Sternchen in dein Album. Vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder. Wir haben ja schon gesagt, vielleicht auch mal als Gast in einer normalen Sendung, dann können wir richtig vom Leder ziehen.
Ja, voll gern. Also gerne, wenn auch die Saison läuft. Ich muss jetzt sagen, war mit das Format lieber, weil ich schon ziemlich raus bin aus dem Tagesgeschäft. Also ich habe auch unter der Euro immer so maximal ein Spiel am Tag geschafft oder nur ein halbes oder so. Ich bin da gerade.
Oh, so eine Aktualität haben wir es jetzt auch nicht so.
Also, okay, ja, stimmt ja. Auch wieder, ne? Aber wir finden bestimmt dann anknüpfen dann irgendwas Aktuelles, womit dann vielleicht. Finden wir nochmal irgendwie die geile Aufstellung, die wir zusammen runterbeten ja. Und dazu irgendwelche Geschichten finden.
Sebastian Böhnisch wird es uns danken. Dann vielen Dank dir.
Ich stehe jetzt auf und guck mir die Highlights von dir nochmal an. Ich sag dir, wie es ist.
Und wer dabei vielleicht einen Pfosten küsst, wer weiß.
Ja.
Mario, mach's gut.
Mach's gut, ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.